Nach der Bundestagswahl in Deutschland steht fest, der Friedrich Merz wird der neue Bundeskanzler. Ist er aber auch die richtige Figur, die Deutschland nach so turbulenten Jahren wieder auf Kurs bringen kann? Ihr hört «Hinter den Schlagzeilen», der Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und ich bin mit Berlin verbunden, mit unserem Deutschland-Korrespondenten Hans-Jörg Müller. Hallo Hans-Jörg.
Hallo Joel.
CDU, CSU, also die Union, ist eigentlich die stärkste Partei jetzt in Deutschland und das heisst, dass der Friedrich Merz Bundeskanzler wird. Hans-Jörg, ist er der grosse Sieger in dem Fall, bei dieser Wahl?
Naja gut, wer ihn gestern betrachtet hat im Fernsehen, der konnte das fast meinen. Also Friedrich Merz ist da im Konrad-Adenauer-Haus der Berliner Zentrale der CDU, ist er vor seine Parteikollegen getreten. Da brach lauter Jubel aus. Er hat dann auch eine sehr siegesgewisse Rede gehalten. Aber wenn man sich das Ergebnis anschaut, da sieht es schon alles sehr viel weniger glanzvoll aus. Ich meine, die Union hat ein Ergebnis bekommen unter 30%. Das ist alles andere als berauschend. Es ist zwar besser als das Ergebnis, das Armin Laschet bei der letzten Wahl gemacht hat, aber damals, muss man bedenken, waren die Leute einfach nach 16 Jahren Merkel auch irgendwie CDU-müde. Und jetzt ist Merz als Oppositionsführer gegen einen Kanzler angetreten, der sehr schlecht aussah, Olaf Scholz. Von daher hätte er wahrscheinlich schon ein besseres Ergebnis machen müssen. Das ist das eine. Dann ist die AfD. Friedrich Merz hat da angekündigt, wenn er CDU-Chef werde, dann werde er den Wähleranteil der AfD halbieren. Tatsächlich hat sich der verdoppelt. Dann muss er jetzt natürlich auch in eine Koalition reingehen, Friedrich Merz mit der SPD, die alles andere als seine Wunschkonstellation ist. Und was auch noch hinzukommt, das Scheitern der FDP hat er womöglich auch bewirkt, indem er gesagt hat, wer FDP wählt, der verschwendet seine Stimme, der soll lieber CDU oder CSU wählen. Also die FDP ist jetzt auch weg, aber ohne eigentlich, dass es der Union wirklich viel gebracht hätte, wenn man deren eigenes Ergebnis anschaut. Also man könnte auch sagen, Friedrich Merz ist eigentlich neben Olaf Scholz auch einer der Verlierer dieser Wahl.
Und vor allem, wenn du sagst, er hat die AfD eigentlich halbieren und stattdessen hat sie sich verdoppelt, dann muss man ja eigentlich schon fast sagen, der Merz hat eine politische Schlappe erlebt, bevor es eigentlich richtig losgegangen ist für ihn.
Ja, das kann man schon so sagen. Und ich meine, es wird natürlich jetzt auch eine Koalition der Verlierer geben. Also Union und SPD, die haben beide nicht sonderlich toll abgeschnitten. Der große Sieger ist eigentlich die AfD. Und das ist natürlich nicht unbedingt ein guter Ausgangspunkt, wenn es darum geht, jetzt irgendwie eine Aufbruchsstimmung im Land zu erzeugen. Es ist mehr so eine Koalition, ja, so von Not und Elend, könnte man sagen.
Das ist ein bisschen wie mit Resten kochen. In den Kühlschrank schauen und mit was es halt hat, irgendetwas auf die Beine stellen.
Ja, das ist so. Und es gibt halt keine Alternative auch, denn rechnerisch würden zwei Koalitionen gehen, eben eine aus Union und SPD und eine aus Union und AfD. Die Zusammenarbeit mit der AfD hat Merz ausgeschlossen, also bleibt ihm eigentlich nur die SPD. Und das ist für ihn natürlich auch insofern schlecht. Er hat im Wahlkampf hat er immer gesagt, es wäre gut, wenn man in Koalitionsverhandlungen mehrere potenzielle Partner gegeneinander ausspielen könne. Er hat da so ein Bild gebraucht. Er hat gesagt, man muss eigentlich den potenziellen Partnern mit den Schlüsseln der Dienstwagen so vor den Augen rumfuchteln können. Als Vorbild hat er da auf seinen Parteikollegen Boris Rhein verwiesen, den Ministerpräsidenten von Hessen. Der konnte nach der letzten dortigen Landtagswahl konnte der entscheiden, ob er mit den Grünen weiter regiert oder ob er neu mit der SPD regiert. Die Grünen haben sich dann etwas als zu anspruchsvoll erwiesen in den Verhandlungen. Da hat er die SPD gewählt. Diese Wahl bleibt Merz nun nicht. Er hat eben nur die SPD. Und das schwächt natürlich seine Verhandlungsposition.
Aber gleichzeitig könnte man ja auch sagen, dass in diesen turbulenten Zeiten, in denen Deutschland gerade steckt, ist das auch eigentlich eine stabile Aussicht zu wissen, dass nur eine Koalition, nämlich Union und SPD, auf dem Tisch liegt. Das ist doch eigentlich, vermittelt das doch ein Gefühl von Stabilität.
Ja, das mag so sein. Ich glaube auch, vielleicht ist es für Merz auch insofern wieder gut, dass man schon darauf rechnen kann, dass die SPD doch sagen wird, okay, wir müssen jetzt aus Verantwortung für das Land, müssen wir jetzt eigentlich in diese Koalition reingehen, auch wenn es uns eigentlich gerade dem linken Flügel der SPD, dem passt das natürlich gar nicht. Aber die Führung wird sagen, wir müssen da Verantwortung übernehmen. denn jetzt gleich nochmal Neuwahlen, das geht auch nicht, oder sonst instabile Verhältnisse. Am Ende macht März noch eine Minderheitsregierung unter Duldung der AfD. Also die SPD wird da, glaube ich, schon mit ziemlicher Sicherheit mitmachen.
Aber die SPD wird in so einer Koalition schon müssen zurückstecken, wenn sie möchte, dass das auch eine langfristige Koalition wird, weil im Wahlkampf haben sich der Scholz und der Merz ja in keinem Punkt etwas geschenkt. Die liegen ja weit auseinander.
Ja, das stimmt. Wobei natürlich Scholz jetzt schon Geschichte ist. Er zieht sich ja zurück aus der Politik, hat er gesagt. Und die neuen starken Männer in der SPD, das scheinen ja jetzt der Parteichef Lars Klingbeil und der Verteidigungsminister Boris Pistorius zu werden. Und die stehen innerhalb der SPD natürlich schon eher auf dem rechten Flügel, sind eher konservative Sozialdemokraten. Das könnte Merz wiederum entgegenkommen.
Deutschland hat ja sehr turbulente politische Jahre hinter sich, eben mit der Ampelkoalition, die auseinandergebrochen ist, Migrationsproblem, wirtschaftliche Probleme. Hans-Jörg, ist jetzt dann so eine Koalition unter dem Friedrich Merz mit der Union und der SPD, ist das jetzt so eine Koalition, die den Karren aus dem Dreck kann fahren?
Naja, das wird man sehen. Also Friedrich Merz hat da schon richtig erkannt, welche großen Problemfelder er angehen muss, auch um der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das ist einmal die Migrationspolitik. Das interessiert die Leute einfach sehr, treibt sie auch um nach Anschlägen wie in Aschaffenburg und München und Magdeburg. Das andere ist die Wirtschaft, da läuft es auch sehr schlecht. Deutschland befindet sich in einer Rezession, wächst so wenig wie kaum ein anderes Land in Europa. Also diese beiden Problemfelder wird Merz anpacken müssen. Inwieweit das natürlich mit der SPD machbar ist, ist die andere Frage. Gerade in der Migrationspolitik müssten die Sozialdemokraten da einige Kompromisse eingehen, wenn sie sich Merz annähern wollten. Vielleicht aber sind die Chancen dafür gar nicht so schlecht, denn die SPD weiß natürlich auch, dass wenn gerade das Migrationsproblem, wenn das ungelöst bleibt, dass dann die AfD noch weiter profitieren wird. Und mittlerweile ist es auch so, dass die AfD nicht nur Wahlkreise im Osten gewinnt, wo sie stärkste Partei ist, sondern auch im Westen. Sie hat zum Beispiel in Gelsenkirchen den Wahlkreis gewonnen. Das ist im Ruhrgebiet, also eine wirkliche SPD-Hochburg. Da hat sie den Sozialdemokraten einen Wahlkreis abgenommen. Und das werden die natürlich schon als Warnung sehen müssen. Und dann sich vielleicht auch sagen, okay, jetzt müssen wir in der Migration doch etwas tun, auch wenn es uns gegen den Strich geht, um da die AfD ein bisschen zu schwächen. Vorbild könnten da die dänischen Sozialdemokraten sein, die ja eine Migrations- und Asylpolitik betreiben, die mindestens so hart, wenn nicht noch härter ist, als das, was Friedrich Merz nun fordert.
Aber ist das dann eine gute Idee für einen Friedrich Merz, wenn eines von seinen Hauptbestreben darin besteht, die Oppositionspartei AfD zu schwächen? Ist das der richtige Fokus?
Ja, ich glaube schon. Es ist einfach so, die AfD ist eine rechtsradikale Partei, teilweise mit Rechtsextremen drin, die auch ein sehr unklares Verhältnis dazu haben, wie man die deutsche Vergangenheit, den Nationalsozialismus sieht. Vor allem aber ist es auch eine Partei, die sehr russlandfreundlich ist, wo man sich auch wirklich nicht sicher sein kann, inwieweit die von Moskau unterstützt und finanziert wird. Also mit dieser AfD, wenn Merz sagt, mit der kann ich nicht zusammenarbeiten, dann nehme ich ihm das ab, dass er dabei auch bleibt und glaube auch, dass er recht hat. Also er wird schon diese Partei irgendwie schwächen müssen, denn sonst, wenn die immer stärker wird, ist es ein Problem. Und schon jetzt ist es ja so, dass eigentlich eine konservative Mehrheit, eine bürgerliche Mehrheit im Parlament ist ja schon nicht mehr möglich, weil die AfD schon so viele Stimmen von eher konservativen oder rechten Leuten absorbiert. Also es ist schon strategisch, glaube ich, notwendig, auch wenn es ums Überleben der Union als große Volkspartei geht, diese AfD mittel- und längerfristig wieder zu schwächen.
Wir haben ja eine interessante politische Ausgangslage auf der Welt. Wir haben Donald Trump, zum als Aushängeschild ihn zu nennen. Wir haben sehr starke Rhetorik und sehr politisch inkorrekte. Und ich frage mich da, Hans-Jörg, ob der Friedrich Merz da ein Politiker ist, der dieser zeitgenössischen Form von internationaler Politik standhalten kann.
Ja, das ist eine offene Frage. Viele Deutsche würden aber wohl sagen, ja, das ist ja, und das ist ja eben im Gegensatz zu seinem Vorgänger Olaf Scholz, der dann eine sehr schwache Figur gemacht hat, ist Merz jetzt da wieder eine stärkere Figur. Er hebt sich natürlich auch von so Leuten wie Annalena Baerbock ab, der Außenministerin von den Grünen oder von dem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck, also von Leuten, die noch relativ jung sind, die manchmal auch ein bisschen naiv wirken. Merz scheint schon so eine Figur zu sein für stürmischere Zeiten. Das würden zumindest seine Anhänger sagen. Ob sich dann das dann auch bewahrheitet, das wird man nun sehen, wenn er sozusagen den Realitätstest machen muss.
Jetzt hat er versprochen, dass er bis Ostern die Koalition gegründet haben wird. Und ganz ehrlich, wenn es ja nur eine Option gibt für die Koalitionsgründung, dann können wir doch davon ausgehen, dass das in den ersten paar Tagen sich erledigt hat. Was muss man denn da noch machen?
Naja, das ist natürlich eine zweischneidige Sache für ihn. Wenn es nur eine Option gibt, das schwächt natürlich auch die eigene Verhandlungsposition. Also er kann dann nicht mehrere potenzielle Partner gegeneinander ausspielen. Und da könnte es natürlich sein, dass die SPD dann eher bockig wird und sagt, ja, der Merz, der ist ja auf uns angewiesen. Da können wir jetzt auch mal eher ein bisschen schwierig tun und schauen, dass wir da möglichst viel von unseren Zielen durchsetzen. Das ist schon auch möglich. Das wird man sehen müssen. Also er hat da natürlich auch keinen Plan B. Er kann der SPD jetzt nicht die Pistole auf die Brust setzen und sagen, wenn ihr nicht wollt, dann verhandle ich eben mit jemand anderem. Ich könnte mir allerdings vorstellen, gerade wenn ich mir anschaue, diese eher konservativen Sozialdemokraten, die letzten Ton angeben, Herr Klingbeil, Herr Pistorius, die Merz relativ nahe stehen, also relativ im Vergleich mit anderen SPD-Politikern vom eher linken Flügel, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie bei den Sozialdemokraten da so die Vorstellung durchsetzt, wir müssen jetzt Verantwortung für das Land übernehmen, es braucht jetzt Stabilität, es braucht jetzt eine neue Regierung, dass das dann alles eher beschleunigen wird.
Aus einer persönlichen Perspektive, Hans-Jörg, wenn du dir das Wahlergebnis anschaust, bist du optimistisch gestimmt für die nächsten paar Jahre?
Ja, ich würde sagen, vorsichtig optimistisch, aus den Gründen, die ich jetzt genannt habe. Ich, wie gesagt, also es ist sicherlich, wenn man jetzt annimmt, dass Deutschland wirklich große Reformen braucht, ist das sicher nicht das Ideal, weil dann müsste man sagen, gut, dann wäre es besser, man hätte eine Koalition aus politischen Kräften, die zusammenpassen, also die bereits ähnliche Vorstellungen haben. Aber ich glaube, dass gerade eben angesichts dieser Notsituation, angesichts diesem drohenden weiteren Aufstieg der AfD, dass sich da doch auf beiden Seiten, sowohl bei der SPD als auch bei der CDU, ein gewisser Pragmatismus durchsetzt und dass man sagt, gut, wir müssen jetzt mal die Probleme lösen oder zumindest irgendwie lindern, die eben in der Bevölkerung auch tatsächlich als die größten Probleme angesehen werden, also eben Migration und Wirtschaft.
Am Schluss erweist sich die AfD noch als größte Sagen für die Mitte-Parteien, als größte gemeinsamen Nenner.
Sie übt eben schon so einen gewissen Druck aus, dass man einfach nicht so weiterwursteln kann. Ja.
Dankeschön, Hans-Jörg, für deine Zeit.
Danke dir.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, den Podcast von CH Media. Abonniert den Podcast doch auf der Plattform eures Vertrauens und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wir hören uns bald wieder. Bis dann.